Verhockungsgefahr! Bloß nicht verhocken!
Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verhockungsgefahr. Hier sind wieder eure Lieblingsfahrradfahrenden Menschen. Heute aber in einem, ja, in einer besonderen Folge, weil der liebe Max hat leider keine Zeit und ist verhindert. Und deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht schon, weil er ist, ja, ich würde sagen, ein bekannter Radsportler in Deutschland. Und zwar ist das der liebe Kai Luge aus Dresden.
Moin. Ey, ja. Ich komme direkt mal so rein. Jetzt, wir haben uns ja jetzt, wie lange ist das Rennen jetzt her? 5 Wochen, 6 Wochen oder sowas? So lange ist es noch nicht her. Da war noch Sommer. Da hast du meinen Namen noch falsch ausgesprochen, ne? Kann das sein?
Ich bin mir die ganze Zeit unsicher. Ist es einfach Luge oder Luge? Ich habe das Gefühl, ich will es so französisch aussprechen.
Nee, Luge passt. Also Luge. So, das ist absolut korrekt. Da muss man gar nicht so sich das Leben schwer machen, sondern es reicht tatsächlich, das so zu lesen, wie es da steht.
Okay, perfekt. Aber da möchte ich einmal kurz zur Verteidigung sagen, da bin ich auch nicht ungestraft mit. Ne? Mein Vorname gibt den Leuten auch immer gerne den Anlass, irgendwelche Buchstaben da rein zu interpretieren, die es nicht gibt.
Also, glaube ich, Torben.
Da triffst du genau einen Nerv. Ne? Das Torben, das kann ich gar nicht haben. Also ich weiß nicht, wann das passiert ist, dass ich da so empfindlich geworden bin, aber da trifft man auf jeden Fall einen Nerv bei mir. Ich weiß, dass das jetzt, dadurch, dass es jetzt im Podcast einmal erwähnt worden ist, werden mich ab sofort alle nur Torben nennen, aber damit lebe ich jetzt erstmal.
Ja.
Kurz zu dir für die Leute, die dich nicht kennen. Also du bist Kai aus Dresden, du bist Sportwissenschaftler, hast einen Master da drin und auch Sporttherapeut und abgesehen davon auch, also für mein Empfinden auf jeden Fall, auch ein bekannter Radsportler in Deutschland. Du fährst Fixed Gear Crits mit, du fährst aber auch auf dem Rennrad mit und ich glaube Gravel lässt du auch nicht unverschont, ne?
Ja, also in der Regel versuche ich irgendwie alles das mitzunehmen, worauf ich gerade Lust habe. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also von irgendwelchen Ultrasachen bis halt hin zu Fixgekritz, so wie du es schon gesagt hast. Und nächstes Jahr wird es wahrscheinlich auch das eine oder andere Gravel-Rennen geben.
Aber hast du da schon Sachen, die du spoilern kannst? Oder ist das alles noch Top Secret?
Nee, da ist überhaupt nichts Top Secret. Ich fahre nächstes Jahr mein zweites Gravel-Rennen überhaupt. Und das wird das Tracker 360 sein.
Oh. Mhm. Also da habe ich bis jetzt nur Bilder von gesehen. Ich war selber jetzt natürlich noch nicht vor Ort, aber ich glaube, das ist das nicht sogar in Spanien?
Mhm.
Habe ich das richtig in Erinnerung?
Girona,
okay. Ja, also das glaube ich fest erstmal ganz gut. Ach so, und du gehörst zur Kolibri-Bande aus Dresden. Ja, das muss man hier auch nochmal sagen. Das ist für mich auch tatsächlich ein Fahrradteam, was ich tatsächlich schon ein paar Jahre kenne, durch Bernd, glaube ich, heißt er.
Ja.
Bernd kenne ich, also nicht persönlich, aber es ist eine jahrelange Instagram- und Strava-Freundschaft. Und wir hatten mal so eine Phase, wo wir uns auch immer hin und her geschrieben hatten. Ich glaube, das war damals, da ist er von Frankfurt-Oder nach Amsterdam oder so gefahren in einem Rutsch, also von Ost nach West und so. Also es sind auf jeden Fall ein paar Sachen, an die ich mich noch erinnern kann. Deswegen, die Kolibri-Bande ist auf jeden Fall auch in der Fixgear-Szene, glaube ich, bekannt, würde ich sagen.
Genau, ja. Falco und ich haben das damals so ein bisschen versucht anzuschieben, als so Fixgear noch vor Corona so eine Welle hatte. Da gab es auch, das Fix42 wurde da noch gefahren, von Red Race veranstaltet. Und das war so die letzten Ausläufer auch noch vom Retro Crit. Und das hat ja dann leider Corona nicht mehr überlebt. So, und seitdem ist die Fixgear-Szene ja leider nicht mehr so präsent, wie sie das vorher mal gewesen ist. Und da haben wir damals quasi so angefangen, ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen. Aber mittlerweile fährt die Kolibri-Bande auch ein ganz breites Spektrum von Rennen mit. Also auch von irgendwelchen Straßenrennen, irgendwelche Gravel-Rennen, jetzt die Saison steht wieder vor der Tür, wo die Jungs sich auch gerade bei uns hier in Dresden in der Heide vorbereiten. Ja, genau.
Geil. Ja, gerade eben im Vorgespräch hatte ich dir ja schon gesagt, dass ich persönlich ja nicht so der krasse Sportler bin und jetzt natürlich hier die Möglichkeit habe, auf jemanden zu treffen, der, ich würde sagen, das bis ins tiefste Detail gelernt hat, was das heißt, ein Sportler zu sein. Und deswegen dachte ich, wäre es vielleicht ganz interessant, weil ich auch weiß, dass viele Leute den Podcast ja hören, die selber jetzt, ich sag jetzt mal, keine Vollblutsportler sind, sage ich jetzt mal. Also no offense an alle, die zuhören, aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach nur hobbymäßig Radfahren und ich sage jetzt mal keine sportlichen Ambitionen haben bei, also wie gesagt, bei irgendwelchen Rennen mitzufahren oder vielleicht die Ziele sind auch andere als bei Leute, die, ich sage jetzt mal, sich Amateur-Radsportler nennen. Und da fand ich auf jeden Fall interessant, du hast ja, wenn ich es richtig verstehe, eine eigene Firma, Outly.
Outlier,
okay. Und da habe ich jetzt gerade eben auch in der Vorrecherche dann jetzt das aktuelle Video auch geguckt, wo du halt auch schon, ich sag jetzt mal, draußen in dem Wetter, was wir aktuell haben, stehst und sagst, die Indoor-Saison geht wieder los. Mhm. Was ist denn so dein, also du hast gesagt, du hast auch so eine Hassliebe zum Indoor-Training. Da gibt es jetzt einen Plan, den man bei euch auch oder bei dir käuflich erwerben kann. Was sind denn da so deine Must-Haves, um eine Indoor-Session gut über die Runden zu kriegen? Also abgesehen natürlich von einem Rollentrainer und dem dazugehörigen Programm.
Ja, also das Problem ist, du hast jetzt schon relativ viele Sachen angerissen. So zum einen, ja, Sportwissenschaftler und so, das stimmt alles und das mache ich momentan auch. Das heißt, ich über die Plattform Outlier CC, das ist quasi so, das ist mein Job. Und also ich bekomme jetzt auch in der letzten Zeit immer häufiger die Frage gestellt, ob ich das jetzt mit YouTube oder Instagram oder was auch immer, ob ich jetzt quasi so hauptberuflicher Influencer wäre. Das bin ich nicht so. Das heißt, ich verdiene jetzt auch nicht nur mit Fahrradfahren irgendwie mein Geld, so wie das, glaube ich, die eine oder andere manchmal gerne darstellt. Sondern ich habe auch einen ganz normalen Job, so. Du hast es gerade eben schon angesprochen, ist tatsächlich jetzt ja auch mein eigenes Ding, meine eigene Firma, die ich jetzt mit einem guten Freund zusammen gegründet habe. Und das nimmt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und warum ich dir das jetzt alles sage, ist tatsächlich, dass die Plattform genau dafür auch da ist. Also das soll eine Plattform sein, die Menschen bei ihren sportlichen Zielen unterstützt oder bei der Erreichung der sportlichen Ziele, auch wenn sie noch ein normales Leben drumherum haben. So, das ist so, um das mal grob einzuordnen. Und jetzt hast du mich gerade gefragt, was so die Key Essentials sind. Das Problem bei uns Sportwissenschaftlern ist immer, egal welche Frage du stellst, ich werde dir immer mit "das kommt darauf an" antworten. Also, ja, also das Problem ist halt, jeder verfolgt ja ganz unterschiedliche Ziele. So, wenn es jetzt wirklich nur darum geht, halt irgendwie eine Stunde lang Zeit zu verbringen auf der Rolle und halt so ein bisschen Spaß dabei zu haben, ja, dann mach einfach und es funktioniert schon mit irgendeinem Setup. Wenn es jetzt wirklich darum geht, jemanden für das nächste Jahr vorzubereiten, weil man halt spezifische Ziele irgendwie im Sport hat, dem gebe ich dann natürlich auch andere Empfehlungen. So, deswegen ist das immer so ein bisschen so eine Sache. Aber was ich, glaube ich, allen empfehlen kann, und das ist auch was ich jetzt im Coaching tatsächlich immer wieder mitbekomme, viele weigern sich dagegen, sich so einen Ventilator zu kaufen, ne? Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ja, ist wirklich so. Irgendwie sind so ganz viele Menschen abgeneigt, sich halt jetzt dann, also das kostet ja alles ein Schweinegeld, ne? So ein Abo, ja. Wenn man so eine virtuelle Trainingsplattform irgendwie benutzen möchte. Dann dieser Rollentrainer an sich ist auch noch schweineteuer und so. Dann das Fahrrad kostet ja auch noch ein bisschen Geld. Aber dann verstehe ich irgendwie nicht, warum es dann an diesen 20 Euro für den Amazon Ventilator irgendwie scheitert, weil wirklich, der macht dir das Leben so viel entspannter und einfacher. Also ich fahre selbst im Winter hier mit beiden Fenstern offen und dann sind hier im Zimmer irgendwie 5 Grad und ich schwitze trotzdem noch wie ein Schwein. Das ist auf jeden Fall was, das verstehe ich nicht so ganz, wenn die Menschen das sich nicht gönnen.
Also, dass der Tenor ist, dass Leute sich keinen Ventilator holen wollen, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil, also ich bin jetzt noch nicht so lange im Indoor-Training-Game dabei. Ich glaube, das wird jetzt dieses Jahr dann die dritte Saison, glaube ich. Mhm. Bei mir ist das damals durch eine Kooperation entstanden. Da habe ich dann so Ausfahrten mitgemacht und angeboten und das halt auf Twitch gelivestreamt. Mhm. Und bei Twitch konnte man bei mir für so Punkte den Ventilator ausmachen als Bestrafung.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und ja, ja, und das ist halt so, also deswegen, als du gerade gesagt hast, dass du das mitkriegst, dass viele Leute sich keinen Ventilator holen, das ist ein Key Essential für Indoor-Training, ist so, also, ne? Würde ich auch sagen, also ja. Weil die Luft steht ja so oder so mit Ventilator oder nicht, ne? Also was du gerade schon gesagt hast, ich habe meistens bei mir auch Fenster offen, ist egal, ob Winter ist oder nicht, und trotzdem musst du danach noch eine Viertelstunde lüften, wenn du durch bist mit dem Training, weil du, also man ist ja auch für gewöhnlich dann am Arbeiten auf dem Rad. Deswegen, das schockiert mich schon fast ein bisschen. Leute, falls ihr das hört und auch am Indoor trainieren seid, holt euch bitte einen Ventilator. Das macht euer Leben besser. Ist ich so. Garantiere es.
Ist so. Und wie gesagt, die Dinger kosten ja auch nichts. Jetzt, also im Verhältnis zu dem, was man da jetzt sonst ausgibt.
Ja, full. Und man braucht auch nicht diesen. Es gibt ja von Wahoo, glaube ich.
Machen wir so Markenbashing? Also, ich muss es nur wissen, weil dann gibt es Gas.
Es ist kein Bashing. Es ist halt einfach nur ein Produkt, was du dir dazu holen kannst. Ob man das braucht, ist jetzt dahingestellt. Aber meines Erachtens kannst du dir auch einfach, wie du schon gesagt hast, einen 20-Euro-Ventilator holen. Das macht keinen Unterschied.
Ja. Also ein Ventilator, der den Fahrtwind automatisch anfasst, braucht man nicht. Das ist meine.
Das glaube ich auch nicht.
Ist meine Meinung auf jeden Fall.
Da schließe ich mich an. Ich glaube, ein ganz normaler, der kann auch vom Lidl sein. Ich habe einen vom Lidl, sage ich ehrlich, so ein Tower.
Geil.
Das Ding funktioniert super.
Ja.
Ja, also was ist denn so grundsätzlich deine Einstellung zum Indoor-Training? Weil das ist jetzt so der Tenor, den ich ganze lange Zeit irgendwie mitgemacht habe, dass man ja auch gerne sagt, so ja, Indoor-Training, das ist nicht so richtig und so. Wenn man es dann mal eine Saison mitgemacht hat, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, das ändert alles. Man kommt dann halt im Frühling ins neue Jahr rein und denkt sich, wo habe ich diese Beine her? Würdest du das so unterstreichen?
Ja.
Und da mache ich jetzt die Frage noch länger. Würdest du auch sagen, Indoor-Training ist auch im Sommer empfehlenswert?
Okay. Ich würde erstmal auf die erste Frage antworten. Ich finde es auf jeden Fall mittlerweile einfach ein super gutes Tool. So, ich habe das am Anfang, habe ich das auch gehasst und ich verstehe das auch nach wie vor, wenn Leute sagen, so, die haben einfach gar keinen Bock, irgendwie auf die Rolle zu gehen und fahren lieber draußen 2,5 Stunden und frieren sich irgendwie die Füße ab und so. Das verstehe ich alles zu 100%. Ich muss aber tatsächlich sagen, es ist einfach, wenn man halt weiß, wie man das macht, ein sehr, sehr gutes und effizientes Mittel. Und ich versuche das eigentlich immer so ein bisschen so zu betrachten. So habe ich das die letzten Jahre auch gemacht, dass ich die Winterzeit halt wirklich nutze, um mich speziell auf das vorzubereiten, was ich dann halt im Sommer mir irgendwie vorgenommen habe. Also ich nutze den Winter eigentlich nur dafür, so zu trainieren, dass ich im Sommer so alles machen kann, worauf ich halt Bock habe. So. Und dann ist auch so strukturiertes Training und so ist dann ehrlicherweise nicht mehr so der Fall, sondern dann fahre ich nur das, wonach mir gerade der Sinn steht, auch ganz, ganz viel und ganz, ganz oft. Aber so im Winter irgendwie so einen Plan vor Augen zu haben und das halt so wegzuarbeiten, hilft mir einfach ungemein auch über den Winter zu kommen. Also, weiß nicht, ich finde das irgendwie ganz gut, wenn man halt so. Ich habe jetzt das letzte Jahr zum Beispiel in Hamburg gelebt und für mich war das dann immer sehr, sehr schön, wenn ich halt wusste, okay, ich komme am Nachmittag nach Hause und habe halt trotzdem noch irgendwie so eine kleine Mission, so die ich absolvieren kann, um so im Alltag dann nicht, dass einem dann nicht die Decke auf den Kopf fällt einfach.
Also da kann ich jetzt auch nur aus meiner Perspektive reden und auch aus der Perspektive als jemand, der das halt auch ganz lange so verpönt hat, Indoor-Training. Ich weiß, dass das immer ein bisschen nervig ist, wenn man dann irgendwann an diesen Punkt kommt und man sagt, okay, ich baue die Rolle jetzt wieder auf und klemm da mein Fahrrad rein. Aber ich muss, was also für mich der Key-Faktor für Indoor-Training ist, gerade für Leute, die vielleicht auch ein Familienleben haben oder halt auch einen stressigen Job, Indoor-Training ist unglaublich zeiteffizient. Also, let's be honest, ne, wenn ich das jetzt nicht auf Twitch streamen würde oder sonst was, dann kannst du dich da einfach nur in Bip-Shorts raufklemmen, vielleicht noch ein Stirnband um deine Stirn, dann kannst du da eine Stunde Vollgas geben und gut ist. Ne? Also natürlich vielleicht noch Klickschuhe anziehen und Brustgurt oder so, aber meines Erachtens ist es das zeiteffizienteste Training, was man machen kann. Ne? Also gerade mit den großen Plattformen, da hast du dann halt ein Training, was 45 Minuten geht und dann bist du in 50 Minuten durch.
Genau.
Und danach kannst du duschen gehen, essen oder mit dem Hund spazieren gehen oder sonst was. Und das ist halt, finde ich, der Faktor, den viele Leute außer Acht lassen. Weil wenn du im Winter draußen fährst, dann bist du erstmal eine Stunde damit beschäftigt, dich anzuziehen gefühlt. Lass es dann noch, wie jetzt bei uns und bei dir, ne, noch draußen regnen. Das heißt, du kommst nach Hause, dann musst du das Rad auch erstmal, also wenn man jetzt keine Garage hat oder sowas, das Rad vielleicht unter Umständen noch erstmal trocken machen oder sauber machen. Also das ist einfach ein unglaublich langer Rattenschwanz. Und deswegen bin ich mittlerweile großer Fan vom Indoor-Training, weil es halt einfach snap-on, super zeiteffizient ist.
Nee, also ist tatsächlich so, ne? Und du, also wir haben ja vorher kurz drüber gesprochen, ob es jetzt irgendwas gibt, worüber ich sprechen möchte. So, nein, gibt's tatsächlich nicht. Aber was jetzt gerade anbietet, in dem letzten Video, was du gerade angesprochen hast, erwähne ich ja auch, dass es jetzt einen neuen Trainingsplan gibt, der jetzt speziell für die Rolle konzipiert ist. Und da ist es halt tatsächlich so, dass die Einheiten unterhalb der Woche halt nie länger als irgendwie 1:10 sind oder sowas. Das heißt, es ist auch wirklich sehr, sehr gut in den Alltag integrierbar. Und darum geht's bei mir vor allem auch, ne? Also was ich versuche mit der Plattform irgendwie zu machen, ist halt den Leuten eine Möglichkeit zu bieten, sich halt trotzdem die Zeit irgendwie effizient zu nutzen und sich auf Ziele vorzubereiten, die man eventuell hat, egal ob das jetzt irgendwelche Wettkämpfe sind oder ob es einfach nur ist so, hey, ich möchte nächstes Jahr bei den, keine Ahnung, gibt es so einen Group Ride bei mir, den fahre ich immer mittwochs mit und da wäre es mir irgendwie wichtig, dass ich da halt vielleicht nächstes Jahr mal vorne mitfahren kann oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, ganz, ganz unterschiedliche Ziele. Ist weit weg vom Wettkampfsport auch teilweise und auch für die Leute, glaube ich, gerade wenn man jetzt halt noch irgendwie einen Job hat, der sie ja sehr belastend ist, der viele Stunden in Anspruch nimmt, ist das Indoor-Training jetzt im Winter auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Variante. Und ich muss auch sagen, jetzt gerade durch so Plattformen wie Swift oder so, also ich persönlich benutze Swift, macht das Training auch deutlich mehr Spaß. So, ich bin, ne, ich war damals ja auch im Verein, als ich noch so kleiner Stift war und dann waren wir irgendwie halt so mit 14 Jahren oder sowas, hatten wir so einen Rollenraum einfach. Mhm. So eine alte DDR-Baracke, sehr, sehr niedrige Decke. Der Raum war, glaube ich, so groß, dass da so, also so, ich weiß nicht, wir haben da, glaube ich, so zu Spitzenzeiten mit so 8 Leuten drin trainiert. Und der Raum war auch nicht viel größer, als das noch mehr gegangen wäre. Und das kannst du dir vorstellen, wie das dann auch in so einem Raum riecht, ne, wenn dann so,
ja,
so 8 14-Jährige da drin trainieren und wir hatten halt nur so freie Rollen, also so das, womit man sich halt vor so einem Wettkampf auch warm fährt, ne? Und jetzt kommt aber noch eine kleine Besonderheit. Mein Verein war ja in Heidenau, also unweit weg von der Elbe und auch unweit weg vom Müglitztal. Und da gab es ja 2002 dieses schlimme Hochwasser hier, ne? Also was ja wirklich doll war. Und da war auch die ganze Radrennbahn stand einfach unter Wasser, inklusive diesem Rollenraum. Jetzt hatten wir aber nicht so viel Kohle. Das heißt, wir haben dann auch weiterhin auf diesen Rollen trainiert und da waren halt alle Kugellager im Arsch. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das da drin geklungen hat. Das war wirklich so, als würdest du 2,5 Stunden einfach so einem Jet zuhören, wenn der startet, Alter. Das war unfassbar. So. Und ich finde, das ist jetzt mit Swift schon ein bisschen angenehmer als damals.
Also also mir fällt da nicht so viel zu ein, was man sagen kann, außer dass das schon fast wie so eine Foltermethode klingt. Wir setzen dich jetzt 1 Stunde in den Raum der U18-Radsportler und die Rollen, da sind alle Kugellager kaputt und du kriegst keine Ohrschoner. Du musst jetzt 1 Stunde drin sitzen. Wild, klingt, ne? Für mich auf jeden Fall. Das ist wirklich wild. Also, ja. Weil, wie schwer ist das, so ein Kugellager zu wechseln?
Naja, ich glaube, schwer ist das nicht, aber also, ne, ich bin halt auch meine ersten Rennen damals auf so einem uralten Diamantbahnrad gefahren auf der Bahn. Also, weil einfach bei uns, da war halt nicht so viel Kohle da einfach. Also so, gerade hier im Osten läuft ja ganz, ganz viel Förderung, die irgendwie in den Sport geht, dann auch so Richtung Wintersport und so, weil das ja hier einfach auch super gut funktioniert. Aber so für Radsport war tatsächlich nicht so viel übrig. Deswegen bin ich zum Beispiel hier in Dresden auch nicht an die Sportschule gegangen, weil wir ansonsten mit irgendwelchen Basketballern zusammen trainiert hätten. Und also, ich weiß nicht, ich glaube, da muss man jetzt auch keinen Sport für studiert haben, um zu verstehen, ja, also ich glaube, so Basketball und Radsport, die haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun, so.
Ne? Ja, da hast du auf jeden Fall recht.
Nee, genau, deswegen war bei uns einfach die Förderung nicht so da und das, also, ich glaube, deswegen bin ich tatsächlich in so manchen Bereichen auch so ein bisschen, also es klingt jetzt trotzdem wahrscheinlich arrogant, wenn ich das sage, aber trotzdem so, also es hat mich schon humble gemacht in vielen Bereichen so und deswegen jetzt auch die Frage, die du mir gerade gestellt hast mit den Key Essentials, ich bin ganz ehrlich, solange das für dich funktioniert, ist das doch scheißegal, was du da benutzt so. Also auch ich habe bis vor 3 Jahren halt komplett ohne Powermeter trainiert beispielsweise und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert so. Also ich glaube, man muss da nicht immer so viel krassen fancy Shit kaufen und bla, das, ich mag das auch nicht, dass sich das da gerade so hinentwickelt hat. Um ehrlich zu sein. So, und jetzt ist natürlich moralisch irgendwie auch so ein Zwiespalt, weil ich natürlich jetzt auch selber Teil davon bin. Jetzt muss man, also darf ich natürlich oder möchte ich auch erwähnen, dass das, ja, wie soll ich jetzt sagen, ich bin davon ja auch so ein bisschen abhängig, weil das ja nun mal auch meine Miete mitzahlt und so. Aber so geil finde ich das jetzt nicht, dass man da auch jetzt so permanent den Eindruck hat, dass man so ein bisschen hinten dran ist, wenn man jetzt nicht sich jedes zweite Jahr spätestens ein neues Fahrrad kauft und so, ne?
Oh, das, also du sprichst mir da aus der Seele. Ich fühle das sehr, was du gerade gesagt hast. Also Radsport ist generell ein teurer Sport. Also das muss man, es ist egal, ob du dir ein 2018er oder sogar noch später irgendein Rennrad kaufst, du wirst auf jeden Fall immer irgendwie Geld für ausgeben. Und ja, da habe ich auch ein kritisches Auge drauf, dass das irgendwie so salonfähig geworden ist, dass man auch für Radtrikots halt irgendwie 200 Euro ausgibt. Ne? Und dass das dann halt irgendwie auch total normal geworden ist, dass es so eine Uniform gibt, die man zu tragen haben muss. Mhm. Und wo ich mir denke, so, also von den Mythbusters, ich weiß nicht, ob du die kennst, da hat, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber einer von den beiden hat mal gesagt, ein gutes Werkzeug ist so lange gut, oder ne, ein günstiges Werkzeug ist so lange gut, bis es kaputt geht. Und dann weißt du, du hast es so viel benutzt, dass du dir das teurere kaufen kannst. Mhm. Und das ist halt so, wo ich mir denke, auch, also jetzt, ne, dummer Vergleich, aber auch Werkzeug kann ja unter Umständen teuer sein. Ein Fahrrad ist ja auch für einen Sportler unter Umständen ein Werkzeug. Ich verstehe aber nicht, wo irgendwie gerade bei den Leuten, die, sage ich jetzt mal, jetzt in diesem Jahr oder im letzten Jahr anfangen mit Radsport, dieses, ich nenne es jetzt mal Mindset herkommt, dass man sich halt erstmal ein Fahrrad, ein Rennrad für 8.000 Euro kaufen muss. Vorher noch nie, ich sage jetzt mal, noch nie eine Ortskontrollfahrt gemacht oder sowas, aber direkt mal kurz in die Privatinsolvenz verschuldet für ein Rennrad, um dann halt bei irgendeiner Gruppenausfahrt mitzufahren. Also das verstehe ich nicht, wo das herkommt. Ich verstehe nicht, warum Leute nicht sagen, hey, ich kaufe mir erstmal ein Einsteigerfahrrad, nehme das als Basis. Das hat vielleicht jetzt ein Zehntel, ein Bruchteil von dem gekostet, was am Ende meine Traumvorstellung von einem Rad ist. Also das hat mir gerade sehr aus der Seele gesprochen.
Ja. Also, aber um Himmels Willen, ich will das jetzt nicht bashen. Also, wenn da jetzt irgendwie, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Dresden irgendwie so eine Ausfahrt veranstalten und da kommt dann halt jemand hin und hat ein Fahrrad unterm Arsch, was 16.000 Euro kostet, dann finde ich das jetzt trotzdem auch nicht verkehrt. Also, um Himmels Willen, was ich halt nur schade finde, weil das jetzt auch so ein bisschen der O-Ton war, den ich jetzt so in den letzten, man kann jetzt sagen, in den letzten 3 Jahren des Öfteren mal irgendwie so mitbekommen habe. Ich wollte da jetzt nicht mit dran teilnehmen, weil ich mich so ein bisschen geschämt hätte sonst. Und das finde ich ist halt so das Schlimme daran, ne? Dass man jetzt das Gefühl hat, nur weil ich halt eben nicht Klamotte XY habe, bin ich da jetzt vielleicht auch ungern gesehen, weil das so ein bisschen zu elitär ist oder sowas. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das finde ich halt doof. Also, dass das sich in so eine Richtung entwickelt. Also nochmal, wie jetzt jemand mit seinem Konsum umgeht, das soll ja jeder für sich entscheiden. Und da, um Himmels Willen, da schreibe ich auch nichts vor. Aber wenn es dann halt irgendwie in so eine Richtung geht, dass man sagt so, ja, boah, ich weiß nicht, ob ich daran teilnehmen kann, weil ich irgendwie die Ausrüstung dafür nicht habe und weil das uncool ist und so. Das ist, glaube ich, dann sollte man das schon mal hinterfragen, was da gerade so passiert, ne?
Auf jeden Fall, vor allem, weil es ja am Ende nicht um die Ausrüstung geht, sondern um die Leistung, die man ja eigentlich auf die Kette bringt, sage ich jetzt mal. Aber ja, finde ich spannend auf jeden Fall, dass du da so eine Ansicht drauf hast, weil ich finde, da hast du komplett recht, das ist auf jeden Fall irgendwie so ein Tenor, der sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, stark geändert hat. Also ist es jetzt, also für mich als jemand, der jetzt zum Beispiel, ich habe mit Rennsport eigentlich gar nichts am Hut. Also ich bin vielleicht mal das ein oder andere Alleycat in Berlin mitgefahren zu meiner wilden Fixgear-Zeit noch. Aber ansonsten halte ich mich von Rennen eigentlich eher fern, würde ich sagen.
Darf ich fragen, warum?
Ich mache mir da, glaube ich, nichts draus. Also ich bin da, glaube ich, nicht kompetitiv genug für, um zu sagen, ich will mich mit Leuten jetzt messen. Also ich fahre halt einfach gerne Fahrrad. Ich fahre auch gerne längere Strecken. So ist es nicht. Aber irgendwie finde ich den Gedanken von jetzt ein Rennen fahren irgendwie, weiß nicht, holt mich nicht so ganz ab.
Okay, ja, verstehe ich. Also kann ich nachvollziehen, weil ich dir sagen muss, so diese andere Seite des Radfahrens genieße ich auch sehr. Und es ist ja so, also wenn man sich anschaut, wie viel Zeit ich jetzt mit irgendwie so Rennen verbringe und wie viel Zeit ich einfach nur so für mich jetzt irgendwie auf dem Fahrrad sitze und halt durch die Natur fahre und das irgendwie natürlich schon auch trotzdem mit Training verbinde. Aber nichtsdestotrotz, ich vor allem irgendwie draußen unterwegs bin. Und da ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich mich mit irgendjemandem anderen messen müsste, ist ja viel, viel höher so dieser Anteil. Und das genieße ich jetzt gerade auch sehr, weil ich mich gerade in sowas wie der Off-Season befinde. Das heißt, ich habe jetzt auch gerade gar keinen Trainingsplan und kein Ziel, was ich irgendwie verfolge, sondern wenn ich gerade aufs Rad gehe, dann ist es so einfach nur des Fahrradfahrens wegen. Und ich genieße das so krass gerade wirklich. Das macht mir so viel Spaß. Es gibt mir gerade so viel zurück. Und deswegen fühle ich zu 100%, wenn Leute sagen so, ja, ich irgendwie, das ist nicht so meins. So, ich fahre nicht Fahrrad, um mich mit anderen Leuten messen zu wollen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt hast du ja auch gesagt, du machst im Wintertraining, also gehst ja auf die Rolle und so. Und das ist ja schon Typ 2 Spaß. Also ich glaube, ist ja wirklich ernsthaft so, man macht das, glaube ich, ja schon, weil man sich danach besser fühlt, oder nicht?
Ja. Ja, also ich würde sagen, Fahrradfahren ist für mich auf jeden Fall ein krasses Stressventil.
Ja.
So.
Ja.
Also ich, da kann ich ja jetzt mal kurz von meiner Seite erzählen.
Ja, bitte.
Ich habe 5 Jahre lang in so einer klassischen Social-Media-Agentur gearbeitet und bin quasi gelernter Mediengestalter für Bild und Ton und bin auch Ausbilder. Und das war für mich auf jeden Fall immer ein gutes Ventil, gerade wenn man halt auch viel gearbeitet hat und viel einfach um die Ohren hatte, um zu sagen, okay, ich kann jetzt einfach mal kurz den ganzen Wut und den ganzen Hass, den ganzen Stress mal rauslassen. Aber ja, das dann in ein Rennen zu packen oder so, war nie so meins. Aber ich habe eigentlich immer oder auch nach wie vor es immer sehr genossen, halt gerade Brandenburg. Ne? Ist halt wirklich ein Traum zum Gravelfahren, wenn man da halt dann so seine 60, 70 Kilometer durch die brandenburgische Steppe fährt oder so, da bist du dann wieder geerdet, meines Erachtens.
Ja, voll. Ja, absolut. Nee, genau. Und das ist tatsächlich so ein bisschen auch mein Ansatz. Und das ist so das, wo ich jetzt versuche, so ein bisschen die Brücke zu schließen. Krass, dass das jetzt dann hier doch offensichtlich so ein theoretisches Gespräch wird. Ich muss dir noch eine Frage beantworten, nämlich ob Rollentraining im Sommer sinnvoll ist. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich gerne noch einen Gedanken zu Ende bringen. Denn so eine zweite Kuriosität, die ich momentan so ein bisschen beobachte, ist: Kennst du das, wenn man so den Leuten vorschreiben möchte, ob das jetzt gerade richtig oder falsch ist, warum die den Sport so machen, wie sie machen? Also, gutes Beispiel. Du hast doch diesen komischen Instagram-Trend mitbekommen, wo so die Leute sich was aus dem Kühlschrank geholt haben, dann ist die Kühlschranktür zugegangen und dann standen da die Strava-Daten, ne?
Ja.
Und ich dachte mir schon, na, das wird nicht lange dauern, bis sich irgendjemand wieder darüber aufregt. So, dass die Zahlen ja total egal sind und so. Und ich verstehe natürlich, wohin die Leute dann wollen, aber also man kann doch wohl auch irgendwie stolz präsentieren, was man da gerade macht, oder nicht? Also ich verstehe halt nicht, warum man den Leuten das dann so verbieten möchte. Also weißt du, was ich meine?
Ja, full on. Ich glaube, das ist halt, ich glaube, da fühlen sich halt Leute so von getriggert, die das halt dann wieder als so einen Vergleich sehen.
Aber musst du doch gar nicht.
Das ist genau der Punkt.
Ich verstehe das halt überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, im Laufen zum Beispiel, wenn hier in Dresden irgendwie so ein komischer Marathon ist oder sonst irgendwas, dann ist der Marathon irgendwann, keine Ahnung, am Nachmittag vorbei und dann gehst du abends essen irgendwo in der Stadt und dann siehst du richtig viele Menschen, die halt noch diese Medaille umhängen haben, weil sie das halt stolz präsentieren, was sie an dem Tag erreicht haben. So. Und es tut mir leid, aber jeder Mensch, der öffentlich schon mal irgendwas in seinem Strava-Profil gepostet hat. Also du machst das ja nicht aus Gründen für deine eigene Dokumentation, sondern du entscheidest dich ja bewusst, das öffentlich zu machen, dass andere Leute das ja verfolgen können, was du da machst. Und damit bist du doch automatisch auch im Vergleich, so oder nicht? Und ich denke mir halt so, ja, ich verstehe das, dass es nicht dein Ansatz ist, da jetzt irgendwie krasse Wattzahlen zu fahren und dass es dir eben nicht um Druck 3 und Geschwindigkeit geht, ist doch vollkommen in Ordnung. Aber du musst doch jetzt auch andere Leute dafür nicht kritisieren, so, weißt du, was ich meine? Also allerbestes Beispiel, ich habe hier einen Freund in Dresden. Ohne Witz, ich kenne niemanden, der sich so heftig in diesen Sport reingenördet hat wie er. Also das ist wirklich so ein Dude, der ist jetzt im Sommer halt nach seiner 2 Stunden Trainingseinheit draußen, hat er sich dann halt nochmal die Regenklamotten angezogen, um nochmal eine halbe Stunde Hitzetraining auf der Rolle zu machen. Und der fährt halt so jedermann rennen, so, weißt du, was ich meine? Wo man sich jetzt natürlich als Außenstehender auch so denkt, so, Alter, hat der irgendwie ein Rad ab und so, wo ich mir so denke, hey, ist doch voll geil, wenn man offensichtlich so Spaß am Prozess hat, dass man das einfach macht, so. Und der sagt halt auch so, ja, ist mir egal, ob das jetzt am Ende dann wirklich was bringt oder nicht. Ich habe einfach so auf dieses Experiment Bock. Und wenn Leute halt einfach jetzt auch sagen, so ich habe Bock, was weiß ich, jede Woche irgendwie 20 Stunden zu trainieren, ohne dass ich jetzt wirklich auch Wettkampfziele verfolge, ja, ist doch cool. So, also lass die doch einfach machen so. Das verstehe ich halt irgendwie nicht, ne? So dieses Aufeinander dann auch noch mit dem Finger zeigen, so dass man den Radsport jetzt irgendwie aus den falschen Gründen macht und automatisch nur, weil man jetzt irgendwie den Anspruch hat, auch mal so ein gewisses Leistungsziel zu verfolgen, dass dann auch immer so dieses, ja, du machst das ja nur, um irgendwas zu kompensieren, dass das dann auch automatisch immer so mitkommt. Da denke ich mir so, ja, ich weiß nicht, ob ihr das, lass also doch einfach die Leute machen so.
Ich glaube, das ist einfach diese, sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber ich glaube, das ist einfach diese sehr deutsche Art, ne? Das ist diese Neidgesellschaft, also weil das, was die außenstehende, meckernde Person halt sieht, ist, dass jemand anderes halt Effort und Zeit in etwas rein investiert, was für die außenstehende, meckernde Person vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist.
Ja.
Also wenn man jetzt halt für einen Marathon trainiert oder so, dann können das die Leute vielleicht noch mehr nachvollziehen, weil die sagen, okay, da hat jemand jetzt ein Ziel und will auch einen Marathon drin, also auch einen Marathon machen. So. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Neidgeschichte, würde ich sagen. Also was einfach von meinem Gefühl her einfach so ein klassisch deutscher Toxic Trait ist, dass wir einfach so eine Neidgesellschaft sind. Und wenn jemand halt, also das Ding ist halt, ist, dieser Spruch ist total bescheuert, ne? Aber es ist noch kein Profi und kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Dafür muss man viel arbeiten. Das ist egal, ob du eine Ausbildung als Maurer machst oder Medizin studierst oder so, es ist immer ein Weg zum Ziel. Und wenn jemand im Radsport halt das Ziel hat, ich will nächstes Jahr das Münsterland Giro in einer x-beliebigen Zeit fahren, dann muss man halt dafür trainieren. Dann hat man ja ein Ziel. Aber das Ziel ist, glaube ich, für außenstehende Leute, die vielleicht ein bisschen engstirnig sind, nicht immer ersichtlich oder nachvollziehbar, glaube ich.
Ja, zu 100%. Ja, sind wir so ein bisschen abgebogen. Ne? Soll ich dir deine zweite Frage jetzt noch beantworten mit dem Sommertraining auf der Rolle oder nicht?
Gerne. Würde mich mal interessieren, was da als Coach deine Meinung zu ist.
Also, da habe ich auch eine relativ eindeutige Meinung dazu. Wenn du jetzt ein spezielles Event vor der Nase hast, wo du dich jetzt drauf vorbereiten möchtest, also beispielsweise du sagst mir jetzt, du möchtest nächstes Jahr den Ötztal-Marathon fahren, so. Beispielsweise. Ja. Ne? Und jetzt sage ich dir, okay, damit das funktioniert, sollten wir vielleicht mal noch so ein bisschen was an auch so Training machen, um dich zum Beispiel strukturell auch darauf vorzubereiten. Ne? Weil wenn man da irgendwie, was weiß ich, wie viele Anstiege man da jetzt fahren muss, aber wenn du da viermal am Stück für anderthalb Stunden in so einem Anstieg drin hängst, dann ist das einfach was anderes als das, was du da jetzt ja normalerweise in Brandenburg machst. So. Dann kann das auf jeden Fall ein sehr, sehr geeignetes Mittel sein, um sich darauf jetzt speziell vorzubereiten. Oder wenn man sagt, ich möchte an irgendwelchen Crit-Rennen teilnehmen, um da nochmal so die wirklich kurzen, schnellen, harten Intervalle zu fahren, was man jetzt in den meisten größeren deutschen Städten ja nicht einfach mal im Straßenverkehr machen kann, so, dann glaube ich, kann das schon auch was sehr, sehr Sinnvolles sein. Ich bin aber ehrlich, ich versuche das, soweit es geht, zu vermeiden, weil, also wenn halt Sommer ist, dann fahr halt bitte draußen, um halt eben genau das Schöne am Radsport auch mitzunehmen. Und solange man jetzt nicht das Ziel hat, noch irgendwie Profi zu werden, und ich glaube, das wollen die wenigsten von uns, sollte man dann, glaube ich, da auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist zumindest meine Herangehensweise, weil ich persönlich ziehe halt einfach aus so einer Einheit draußen, abends im Sonnenuntergang irgendwie ein bisschen mehr, auch wenn das jetzt vielleicht sportwissenschaftlich auf der physiologischen Ebene nicht genauso effizient ist wie das, was ich da jetzt zum Beispiel mit so einem klassischen Intervalltraining auf der Rolle machen könnte. Aber ich habe da einfach auch deutlich mehr Bock drauf. So. Und ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen. Ne? Und das Training soll ja auch Spaß machen. Der Prozess dahin soll ja auch Spaß machen und so.
Ja. Ja, ich, also für mich kam die Frage nur auf, weil, also ich, wie ich schon gesagt habe, ich bin ja kein versierter Radsportler, sagen wir es mal so. Und ich hatte immer das Gefühl, dass wenn ich halt im Winter auf der Rolle trainiert habe, dann bin ich im Frühjahr halt immer schon fit quasi ins neue Jahr gestartet. Das ist dann aber über den Sommer halt dann wieder weniger geworden, weil ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ob so ein Sommerloch ist oder sonst was, aber oder ob das mein Schweinehund ist. Aber ich hatte dann das Gefühl, gerade so durch Swift oder sowas oder dadurch, dass es bei mir dann halt auch mit diesen Twitch-Streams gekoppelt war, da hatte ich dann halt immer, da wurde ich so indirekt gezwungen zu dann 2-3 Mal die Woche zu trainieren und auch mit anderen Leuten zusammen. Und für mich alleine habe ich das dann irgendwie einfach nicht mehr gemacht. Deswegen hätte mich das jetzt, also hättest du quasi gesagt, das macht total Sinn für jemanden. Ich glaube, für mich würde es vielleicht Sinn machen, aber ich habe auch keine Lust, die Rolle den ganzen Sommer bei mir im Zimmer stehen zu haben. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall.
Nee, ich glaube, dass tatsächlich jetzt so in deinem Falle, ohne dir jetzt da irgendwie zu nahe treten zu wollen oder irgendwas unterstellen zu wollen, aber wahrscheinlich schon einfach so eine Regelmäßigkeit ausreichen würde. Ne? Also jetzt, das ist auch das, was ich jetzt versuche, irgendwie so bei den Outlier-Sachen, die wir da jetzt irgendwie so auf Instagram machen oder jetzt auch in den Videos, wo ich auch versuche, so ein bisschen Welle für zu machen, dass es eben nicht auf diese eine spezifische Intervalleinheit ankommt und auf die spezielle Methode, weil das gerade irgendwie so der heißeste Shit ist, sondern dass gerade für uns, ich sage jetzt mal, ambitionierte Hobbyathleten. Und nochmal, das kann sein von, ich möchte nächstes Jahr irgendwie Bundesliga fahren, bis hin zu, ich habe einfach Bock mit meinen Freunden irgendwie mal so eine Bikepacking-Tour nächstes Jahr zu machen und der Rest ist mir eigentlich egal. Ja. Um die Form zu erhalten, ist tatsächlich Regelmäßigkeit das Allerwichtigste. Und der Rest ist sekundär. Also ob du jetzt eine Hit-Einheit fährst mit irgendwelchen krassen Intervallen oder ob du einfach 2 Stunden draußen unterwegs bist, für die meisten ist es, glaube ich, erstmal schon sehr, sehr hilfreich, wenn man halt so einen Grundstock reinbekommt. Also so 3-4 Mal die Woche, im besten Fall mit irgendwie so einem, oder 3-mal die Woche reicht eigentlich auch schon aus. Und dann aber versuchen halt irgendwie so den Ball permanent so ein bisschen oben zu halten, weil das ist so das, wo unser Stoffwechsel halt permanent drauf anspricht. Und wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, hey, Winter ist so, da kann ich mich damit arrangieren, weil dann steht die Rolle da und dann baue ich das auch nicht ab und so und dann habe ich irgendwie noch einen coolen Trainingsplan und den kann ich dann irgendwie so wegarbeiten. Und dann versuchst du das im Sommer halt einfach mit so einer gewissen Regelmäßigkeit zu konservieren. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was für die meisten sehr, sehr gut funktioniert. Und also ich weiß ja nicht, wie es jetzt so, bist du so der Typ, der auch dann so an Group Rides teilnimmt im Sommer?
Oh, es ist viel, viel weniger geworden. Also ich kann dir gar nicht so genau sagen, warum, aber gerade letztes Jahr war für mich so, ich habe da irgendwie nicht mehr so richtig Spaß dran gehabt. Ich weiß gar nicht, warum, aber ja, irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, in Berlin gibt's halt so viel und man verpasst dann doch immer irgendwie dann den Group Ride und weiß nicht, ich bin vielleicht auch ein bisschen bequem geworden, ich weiß es nicht, aber ja, irgendwie hat sich da meine Perspektive drauf so ein bisschen geändert. Also ich könnte, glaube ich, in Berlin, wenn ich will, jeden Tag zu irgendeinem Group Ride gehen. Es gibt ja genügend Leute, die hier Radfahren, aber es ist dann halt irgendwie, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Gossip, aber ich habe immer das Gefühl, dass man dann, wenn man dann bei irgendeinem Group Ride dabei ist, dann finden das Leute von einem anderen Group Ride wieder blöd und dann wird da wieder rumgelästert und so. Und da habe ich dann irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt, sondern habe dann einfach gesagt, ey, dann fahre ich einfach bei keinem mehr.
Ja, okay. Also. Ja, ich höre es zu 100%. Also ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest. Und also nochmal, wir haben ja vorhin schon so über Sachen gesprochen, die wir irgendwie gerade so ein bisschen in Frage stellen. Ich finde das schlimm, dass das mittlerweile so ist. Also so dieses, das geht ja wieder so in die Richtung nicht gönnen einander. So.
Voll.
Warum ist das so? Warum ist dieses Cycling-Bubble so in vielen Bereichen? Also ich nehme es zumindest als solche wahr.
Ich nehme es auch so wahr. Und das ist halt, also ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Also das kann auch wieder diese Neidgesellschaft sein natürlich. Aber ich sehe es halt nach wie vor so, Fahrradfahren ist eigentlich für jeden Menschen. Ja. Das ist egal, ob du mit einem alten Diamantrad da ankommst oder mit einem Mifa-Klapprad oder so. Fahrradfahren ist eigentlich auf allen Rädern geil. So, es macht wirklich, also in meinen Augen macht es gar keinen Unterschied, ob du da jetzt ein 90er Jahre 26 Zoll Mountainbike hast, ne? Oder solange dir das Spaß macht, ist es geil. So, cool. Aber wo das irgendwie in den letzten Jahren hergekommen ist, dass es halt auch so viel bewertet wird, was du fährst. Ich weiß nicht, ob das Social Media dran schuld ist oder so. Kann natürlich auch sein. Aber ja, den Knackpunkt habe ich auch noch nicht gefunden.
Ja, ich frage mich halt tatsächlich, ob das so ist. Also ob man wirklich dafür bewertet wird oder ob das nur so eine Angst hat oder ob das nur so eine Angst ist, die man hat. So, verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also ich habe noch niemanden erlebt, der, und ne, ich meine, ich bin ja nun die letzten Jahre schon auch irgendwo jetzt in so Kreisen unterwegs gewesen, wo jetzt so Material oftmals tatsächlich ja nur eine untergeordnete Rolle spielt, weil man halt eben in so einer privilegierten Situation ist, mit irgendwelchen Partnern zusammenzuarbeiten oder so. Und ich meine, das ist ja nun jetzt bei Max zum Beispiel ja auch nichts anderes, so, der jetzt ja, ne, glaube ich, dann jetzt auch für sein Material ab einem gewissen Punkt eben kein Geld mehr zahlen muss und so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass in so, ne, bei so einem Group Ride da jetzt irgendwo in Berlin, wo halt jetzt keine Ahnung, alle Menschen, die da jetzt dabei sind, halt schon irgendwie über 4.000 Euro für ihre Rennräder bezahlt haben. Ich glaube trotzdem nicht, dass da jemand dabei ist, der sagen würde, guck dir den mal an, was der hier für ein Fahrrad hat. So, ich glaube, das passiert einfach gar nicht so richtig so, sondern es ist so dieses Bild, was halt durch Social Media gestellt wird gerade, glaube ich zumindest. Und ich würde mir wünschen, dass man da einfach wieder so generell ein bisschen näher zusammenrückt. Und das funktioniert, glaube ich, vor allem über Toleranz aus beiden Seiten. Also so das, was ich vorhin schon angesprochen habe, auch so dieses, wenn halt jemand irgendwie Bock darauf hat, auf seinem 7.500 Euro Carbon-Fahrrad unterwegs zu sein, ja, dann lass ihn doch so. Der tut dir doch damit nicht weh. Und also so fühl dich doch dadurch jetzt nicht so gestresst. Und tatsächlich auch, ne, wenn wir jetzt hier irgendwelche Group Rides veranstalten, die dann halt auch von Haus aus ein bisschen schneller halt ja auch ausgeschrieben werden. Weil wir halt auch sagen, ja, die Leute, die halt Bock haben auf Ballern, für die wollen wir halt auch mal irgendwie was machen, so, dass man dafür dann auch so Kritik erntet. So, das verstehe ich einfach nicht. Also weil ich mir so denke, so, hä? Ja, dann wart doch einfach ab und das nächste Mal gibt's vielleicht wieder einen Group Ride, der auch für dich irgendwie passend ist, aber man, ich glaube, also man muss so ein bisschen davon abkommen, dass man das so allen Menschen immer gerecht machen möchte oder kann gleichzeitig.
Ich glaube, das ist full on. Also ich glaube, dass dieses Spektrum, ich nenne es jetzt mal Spektrum, einfach so weit gefächert ist. Und ich glaube, dass für viele Leute das nicht so einfach ersichtlich ist. Also Leute, die nicht so schnell Rad fahren, die sind dann davon genervt, dass es einen Group Ride gibt, der so schnell ist. Und Leute, die gerne ein bisschen schneller fahren, sind dann genervt davon, dass es einen Group Ride gibt, der vielleicht ein bisschen langsam ist oder Party Pace hat. So. Und zu dem Punkt mit dem teuren Rennrad. Man weiß eigentlich nie die Geschichte dazu. Kann ja auch sein, dass jemand sagt, ey, ich habe seit 3 Jahren darauf gespart, mir dieses Fahrrad zu kaufen. Das ist mein absolutes Traumrad. Ich habe mir da Wochen den Kopf drüber zerbrochen, welche Schaltgruppe ich mir daran mache, was für Komponenten da rankommen. Oder hab's einfach aus dem Katalog bestellt. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich glaube, dass das ein Kommunikationsproblem ist. Also ich glaube, dass viele Leute einfach verlernt haben, vielleicht auch mal eine Frage zu stellen und zu sagen, hey, warum fährst du dieses Fahrrad? So, was, also, das ist jetzt ein bisschen random, aber ne, geiles Fahrrad, ne? Was ist die Hintergrundgeschichte dazu? Und dann kann so jemand wie du sagen, das ist für mich Material, gesponsertes Material. Und jemand anderes kann sagen, ja, ich habe da jetzt 2 Jahre drauf hingespart und das ist mein Traumrad. Ich hoffe, dass ich da die nächsten 10 Jahre mit Spaß habe oder 5 oder wie auch immer. Und ich glaube, wie gesagt, das ist einfach ein, im breiten Tenor ist es, glaube ich, einfach ein Kommunikationsthema.
Voll.
Weil es durch Social Media ist ja viel so externe Wahrnehmung. Und da ist manchmal vielleicht nicht so viel, da wird nicht so viel reininterpretiert, glaube ich, was vielleicht passieren sollte.
Ja. Ja, zu 100%. Ja, irgendwie alles ganz spannend so. Und ich mache mir da momentan sehr, sehr viele Gedanken drüber tatsächlich, weil das ist ja für mich auch alles noch irgendwie jetzt ein neues Game so, ne? Also, dass ich das jetzt so komplett in Eigenregie mache, das ist ja jetzt auch seit April läuft das jetzt. Also sowohl die Coaching-Plattform als dann jetzt irgendwie auch mein eigener YouTube-Kanal und so. Und wenn man sich jetzt dazu entschließt, und das kennst du ja selber auch, jetzt irgendwelche Sachen halt online verfügbar zu machen, sodass das dann andere Leute rezipieren, dann muss man sich natürlich auch darauf einstellen, dass man dann mal so ein paar Rückfragen dazu gestellt bekommt. Und das ist natürlich auch so. Und dann hinterfragt man auch so manche Sachen nochmal so ein bisschen mehr. Aber ich denke mir halt auch so wirklich ganz, ganz häufig so, ich habe doch gar nicht den Anspruch, dass jetzt hier allen Menschen gerecht machen zu wollen und zu müssen. Das geht auch nicht so. Also ich glaube, das ist in keinem Bereich des Lebens irgendwie machbar. Und nur weil ich jetzt vielleicht irgendwie gerade, ne, jetzt beispielsweise über einen Trainingsplan spreche und sage so, ja, ich glaube, der hilft halt den meisten Leuten, um jetzt über den Winter zu kommen oder so. Und dann kriegt man da halt so einen dämlichen Kommentar reingedrückt, der mich dann auch wirklich trifft in dem Moment. Das muss ich halt auch sagen. Ja. So, das muss ich wahrscheinlich auch noch lernen, ne? Aber also da steckt ja ganz, ganz viel Herzblut jetzt drin. Da stecken ganz, ganz viele Gedanken drin und so. Und dann denke ich mir so, ich habe so ganz, ganz häufig das Gefühl aktuell, dass nur darauf gewartet wird, dass sich da jemand mal so ein bisschen falsch verhält und ich kann ihn jetzt darauf hinweisen. Also verstehst du, was ich meine? Der Kommentar,
ich verstehe full on, was du meinst. Ja. Also das ist, sorry, wenn ich dich da unterbreche. Nee, gerne. Das ist ja, also da spreche ich jetzt auch mal für Max mit. Ich glaube, gerade wenn man sich im Internet so als öffentliche Person oder öffentlich zugängliche Person zeigt, es wird immer den Moment geben, wo jemand, ich sag jetzt mal so, Frust abladen macht. Und ich habe mittlerweile für mich so gelernt, dass es manchmal, also viele dumme Kommentare, wenn du da dann irgendwie freundlich drauf antwortest, dann fühlen die Leute sich aber auch wieder auf den Schlips getreten und sind so, ah, ich habe das gar nicht so gemeint und sorry und bla. Und da merkst du dann so, dass manche Kommentare halt einfach nur aus irgendeiner Frustration raus entstehen, die du aber selber gar nicht verursacht hast, sondern das kann sein, dass die Leute halt Stress auf Arbeit haben, was weiß ich, ne? Da hat der Hund vor die Tür gemacht oder so. Und dann sitzt man halt am Computer, guckt irgendein Video und versucht sich runterzufahren. Und dann sagt der Kai, der Türhoffen oder der Max, sagt irgendwas Falsches. Und dann wird in die Tastatur reingehämmert und erstmal ein doofes Kommentar abgelassen. Also ich glaube, dass man das so über die Jahre irgendwann dann lernt, dass das einen eigentlich nicht mehr juckt.
Ne? Wie lange machst du das jetzt alles schon? Also wie lange bist du jetzt so eine Person des öffentlichen Lebens? Ich möchte noch eine Frage vorwegschicken. So, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass ich eigentlich de facto nichts über dich weiß. So.
Ja.
Geht dir ja, glaube ich, genauso mit mir. So. Also das, was man halt öffentlich jetzt rausgefunden hat, das weißt du, aber so persönlich wissen wir ja nichts voneinander. So. Deswegen habe ich gesagt, ich finde es auch gerade ziemlich interessant. Noch nicht, genau. Fällt dir das leicht zu sagen, dass du eine Person des öffentlichen Lebens bist?
Ja, also irgendwann kam so der Punkt, wo ich, also es gab irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren oder so auf der Cycling World gab es einen Moment, wo ich doch das ein oder andere Foto mehr machen musste. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, okay, ich erreiche wirklich echte Menschen mit diesen Videos. Mhm. Also ich bin da immer sehr verhalten, was das ganze Thema angeht, weil ich immer noch denke so, ey, ich bin irgend so ein Nordfriese, der in Berlin wohnt und ich fahre einfach nur gerne Fahrrad und mach gerne Videos dazu. Und das ist es eigentlich so. Ich will eigentlich nur, dass die Leute irgendwie, wenn ein Video kommt, sich das angucken und eine schöne Zeit damit haben. Ja. Und wenn ich dann den einen oder anderen noch motiviert kriege, auch aufs Fahrrad zu steigen, dann freut mich das umso mehr. Und das ist auch schon alles. Also deswegen, also ich würde sagen, die ersten 2 Jahre oder so habe ich immer so gesagt, ja, ich mache so Videos im Internet. So, ich habe das nie so gesagt. Ich schimpfe mich, glaube ich, auch selber nicht Influencer, aber...
Aber du bist es, ne?
Also ich verdiene damit Geld.
Ja.
In dem Moment bin ich das. Aber zur Verteidigung muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, da hole ich jetzt noch mal kurz die Geschichte aus der Agentur raus. Da habe ich damals von sehr großen YouTubern, deutschen bekannten YouTubern gehört. Also man ist ja eigentlich ein Influencer in dem Moment, wo man mit Social Media Geld verdient. Und da ich in einer Agentur war, die hauptsächlich Social Media gemacht hat, habe ich quasi da schon diesen Punkt erfüllt gehabt. Aber ich würde sagen, mittlerweile auf jeden Fall.
Also, wie lange machst du das jetzt?
Also ich glaube, YouTube mit der Absicht, wirklich Leute zu erreichen, glaube ich, seit 5 Jahren.
Crazy. Und wenn du jetzt doch mal einen negativen kommst, also ich gehe davon aus, so wie ich dich jetzt hier kennenlernen darf, dass auch deine Community ein sehr, sehr friedlicher Raum ist und dass wahrscheinlich deine Kommentarsektionen bei YouTube auch ein Raum der Liebe sind, um das jetzt mal so ganz pathetisch zu formulieren.
Also ich glaube, ich würde das so unterstreichen. Also ich glaube, ich habe das Privileg, eine Community zu haben, die irgendwie versteht, was mein Drive ist.
Ja.
So. Und ich würde sagen, dass viele auch so ein bisschen vom gleichen Schlag sind. Und am Ende ist es auch, muss man auch so sagen, es ist dein YouTube-Kanal. Das ist dein Canvas, deine Leinwand. Ja. Was du da am Ende draufmalst, ist deine Entscheidung. Und die Person, die davor steht und sich das anguckt, darf das angucken und bewerten, aber ob sie dir die Bewertung mitteilen, ist dann denen selber überlassen. Voll. Also, aber ja, ich würde es grundsätzlich so unterstreichen. Ich habe mir da eine sehr gute Community, ich will nicht sagen herangezüchtet, aber zusammengesucht. Oder sie haben mich gefunden, ich habe sie gefunden.
Nee, du hast sie erreicht mit dem, was du machen wolltest, glaube ich, ne?
Ja, voll, voll. Also ich habe ja auch noch einen Discord-Server, wo viele Leute drauf sind. Und es war mir immer wichtig, dass ich quasi durch Social Media auch eine Community bilde, die halt ja so halt schon die Arme offen hält für alle. So, weil ich weiß selber, als ich damals mit meinem, da hole ich jetzt auch eine alte Kamelle raus, mit meinem allerersten Fixie damals zum allerersten Fixgear Group Ride in Berlin gefahren bin, da war ich aufgeregt und alles. Und ich hatte auch damals so ein 200 Euro fertig zusammengebautes Fixie und wurde aber auch da mit offenen Armen empfangen. So, da gab es vielleicht trotzdem auch mal einen Kommentar, aber im Großen und Ganzen wurde ich mit offenen Armen empfangen. Und das wollte ich und will ich bis heute eigentlich weitergeben.
Geil. So. Ja, voll schön. So, und wenn dann jetzt doch mal so ein negativer Kommentar kommt, ne? Trifft dich das noch oder nicht mehr?
Also ich bin wie Teflon Don, das prallt natürlich alles ab, an mir ab. Nee, also es kommt drauf an. Ne? Also wenn da jetzt jemand hinschreibt, boah, ne, was ist das für eine Brillenschleiche mit Fukuhila, so was will der eigentlich, dann trifft mich das nicht. Aber wenn es eine sachliche Kritik ist und man sagt, hey, du hast hier das Werkzeug falsch benutzt oder was ist hier los gewesen? Also ich sag mal, es kommt drauf an, wie das Kommentar geschrieben ist. Wenn ich merke, da hat sich jemand hingesetzt und sich 10 Minuten Zeit genommen, um eine vernünftige Kritik zu schreiben, dann nehme ich das mit und dann trifft mich das auch irgendwo, weil ich mir denke, ja, okay, hast du recht, ne? Aber wenn es halt wirklich einfach nur eine doofe Beleidigung ist oder dann eigentlich schon nicht mehr. Weil ich mir denke, so die Person würde niemals in echt vor mir stehen. Ne? Also das trauen sich die meisten Leute auch gar nicht. Du hast mich ja in echt schon mal gesehen. Ne? Ich bin ein großer Mann, so auch ein bisschen breitere Schultern. Das ist halt für viele Leute dann auch, wenn sie das erste Mal auf mich treffen, immer so ein kurzer Schockmoment. So, dass sie merken, so, der passt gerade noch so durch den Türrahmen durch. Ich glaube, ja. Ich würde sagen, die meisten Kommentare treffen mich nicht mehr. Also das ist, der Zug ist abgefahren. Gerade zu Corona-Zeiten war es schon schlimm, sage ich jetzt mal. Wirklich? Da hat man schon wüste Beleidigungen auch abgekriegt. Crazy. Ja, die Leute waren frustriert. Also die Leute waren frustriert und saßen zu Hause.
Aber ist das denn nur so oberflächliche Scheiße, die man dann da so abbekommt, oder?
Die meiste Zeit, ja.
Crazy.
Also auch wenn man als Mann dann vielleicht mal die Nägel lackiert hat oder so, ne, dann wird halt sofort die Sexualität rausgesucht, ne, oder erfunden. Und also das, ich sag ehrlich, das, man hat die ersten Jahre damit ein bisschen zu knabbern, weil man natürlich da auch so ist und sagt, hey, ich habe hier ein Video gemacht, ich bin stolz darauf, guckt euch das an. Ja. So, und man weiß, man hat da viel Zeit rein investiert und sich vielleicht auch was bei gedacht. Und dann kommt jemand, der sagt so, boah, die Tasche mit dem Fahrrad, das geht gar nicht. Ne? Ja. So, oder boah, du hast, da fuckt man sich natürlich drüber ab. Aber mittlerweile ist das nicht mehr so. Also da bin ich ziemlich schmerzbefreit.
Das ist gut. Also da bin ich ganz ehrlich, da muss ich nämlich noch viel lernen. Denn ich bin, also es passiert bei mir auch selten. Ich habe auch das große Glück, dass meine Community sehr, sehr viel Liebe zeigt, so unter den Sachen, die ich da so tue, und das freut mich auch wirklich sehr. Also das ist nicht nur so dahergesagt, sondern ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar und ich freue mich da sehr darüber, so, auch wenn ich nicht mehr auf jeden einzelnen antworte, aber nichtsdestotrotz gibt's dann, und das ist bei mir genau andersrum, du sagst ja gerade, dass so diese fachlich negatives Feedback, nenne ich es jetzt mal, dass dich das dann eher mitnimmt. Das fasse ich zum Beispiel sehr, sehr konstruktiv auf. Also wenn da jetzt jemand um die Ecke kommt und sagt, hier, das, was du da in dem Reel erzählt hast in Bezug auf Training, das ist mittlerweile irgendwie widerlegt und da gibt es irgendwie eine Studie, die zeigt Folgendes so, dann finde ich das geil, weil das sorgt dafür, dass ich das natürlich auch in Frage stelle, was ich da tue. Was mich tatsächlich trifft, sind halt wirklich so komplett unüberlegte Kacke einfach so, wo ich mir so denke, Digga, was glaubst du denn, wer ich bin? Also ich habe mir doch was dabei gedacht, dass du dir das jetzt hier anschauen kannst. So, da gibt's doch einen Grund für. Und denk doch einfach mal kurz eine Sekunde nach, bevor du jetzt hier einfach so, das trifft mich tatsächlich noch, wo ich mir jedes Mal denke, so Alter, du hast hier irgendwie 150 andere Kommentare, auf die dich gerade konzentrieren könntest. Mach doch das lieber und reg dich da jetzt nicht so über diesen einzelnen Heini auf, der wahrscheinlich gerade nur so aus Unzufriedenheit reagiert hat. Aber irgendwie passiert das halt noch, deswegen fragte ich dich gerade und es war eher persönliches Interesse.
Das ist halt, also das ist halt dieses klassische, also ich würde das jetzt mal, ich weiß nicht, wie man das sagt, ne, aber wenn du so eine Schale voll mit Sesamkörnern hast und da sind drei schwarze Sesamkörner zwischen, dann fallen dir die mehr auf als alle anderen. Verstehst du, wie ich das
meine? Ja, ja, okay. Jetzt muss ich gerade kurz überlegen, welche, also weil ich gerade so Sesam ist genau schwarz. Dann. Aber nee, natürlich ist Sesam von Haus aus eigentlich nicht schwarz, sondern ist braun, ne?
Gut. Ja, genau.
Ich bin, so ich bin Sportwissenschaftler, kein Ernährungswissenschaftler.
Das war als Metapher gemeint.
Ja, ja, nee. Ich check auf jeden Fall, worauf du hinaus möchtest.
So würde ich das immer sagen, ist das mit Hate-Kommentaren, weil für gewöhnlich kriegt man dann doch eher, ja, also ich würde sagen, das ist schon eher selten. Und also verstehe mich da auch nicht falsch, wenn da jemand ein konstruktives Kritik-Kommentar schreibt und ich da wirklich auch was falsch gemacht habe oder falsch gesagt habe, dann trifft mich das nur, weil ich mich ärgere. Mhm. Weil ich natürlich immer, ich sag jetzt mal, was Gutes zeigen will, auch das Richtige sagen will. Ich will ja keine falschen Sachen zeigen oder erzählen. Und wie gesagt, wenn es halt wirklich so Gülle ist, dann sehe ich es halt einfach aus der Perspektive, da hat jemand einen schlechten Tag gehabt. So. Morgen kannst du in Ruhe das Kommentar einfach deaktivieren.
Ja, ja.
Und das merkt die Person eh nicht. Und gut ist. Und ja. Ich finde, das ist auch dein gutes Recht, weil das ist deine Leinwand und es hat niemand mit irgendeinem Adding auf deine Leinwand zu malen.
Stimmt.
Das ist immer, also da bist du ja immer noch der Entscheidungsträger drüber, deswegen.
Ja, stimmt voll. Ey, es ist, ich finde es gut, dass sich das Gespräch hier in diese Richtung entwickelt hat, um ehrlich zu sein.
Das freut mich. Freut mich, dass ich dir da scheinbar gerade auch nochmal so Social Media Seelsorge geben kann.
Voll.
Glaube ich. Ich kann es, glaube ich, für alle sagen, es wird der Tag kommen, wenn man Social Media macht, wo jemand einem versucht, ins Wohnzimmer zu scheißen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ja. Aber Leute, es ist euer Wohnzimmer. Ihr lasst da einfach niemanden reinscheißen. Ihr habt das in der Hand, ist vielleicht das Falsche, was man sagen sollte, aber ja,
ihr könnt da ganz komische Bilder im Kopf.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass, als ich es gesagt habe, das hat eine ganz komische Abbiegung gemacht. Aber wie gesagt, das ist euer Spielfeld und da dürft ihr die Regeln machen. Und solange YouTube das Kommentar nicht eh schon gesperrt hat. Also
ist so.
Ja, ja, ich würde sagen, vielen Dank, Kai, für deine Zeit.
Ich habe zu danken.
Hat mich sehr gefreut.
Ja.
Ich würde sagen, den Link zu deinem Coaching, den Link zu deinem YouTube-Kanal und Instagram-Kanal findet ihr in den Shownotes. Falls ihr vielleicht noch Fragen habt, dann haut die gerne in die Spotify-Kommentare und wir gucken mal, ob Kai die vielleicht beantwortet kriegt, falls er Zeit hat. Ansonsten beantworte ich die einfach.
In meinem Namen. So,
na, auf gar keinen Fall. Und ja, lasst uns gerne wissen, wie ihr diese Ersatzfolge fandet. War das okay? War Kai ein ehrenbürtiger Ersatz für Max? Oder ich hoffe natürlich, dass er nochmal wiederkommen darf. Weil ich muss jetzt hier zu Ende auch nochmal sagen, Max wäre sehr gerne dabei gewesen. Und hat zu mir auch gesagt, also dass er quasi neidisch ist. Und ich meinte so, ich bin mir sicher, dass du bestimmt auch gerne noch mal wiederkommst und dann entweder nur mit Max redest oder mit uns zusammen.
Super gern können wir dann auch noch mal zu dritt sprechen. Und ich habe das ja auch in Dresden schon mal zu dir gesagt. Ich würde mich auch freuen, wenn es über dieses virtuelle Treffen irgendwann mal hinausgeht und wir vielleicht tatsächlich mal zusammen eine Runde radeln. Auch wenn du dich selbst als nicht so versierten Radsportler bezeichnest, was übrigens Quatsch ist, weil du fährst Fahrrad. Punkt. So. Und noch mal, aus welchem Grund man das jetzt macht, ist doch, glaube ich, scheißegal. Und deswegen würde ich mich freuen, einfach dann mal zum Beispiel in Brandenburg, dass du mir mal deine Lieblingsrunde zeigst und dass wir das dann vielleicht auch einfach mal, dass wir das vielleicht aber mal zu dritt irgendwie geschissen bekommen. Und dann, ja, vielleicht schaffen wir es ja sogar dann in dem Rahmen was aufzunehmen.
Safe, safe. Dazu sage ich jetzt abschließend noch, ich hoffe, du magst Kopfsteinpflaster und ich hoffe, du magst Sand. diesem Sinne, Leute. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif, Leute, und bloß nicht verhocken.
Tschüss.